Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie es wieder einrichten konnten zu einer neuen Ausgabe in das große Bild. Wir melden uns heute mit einer Sonderausgabe, weil das, was wir heute zu besprechen haben, zu wichtig ist, um es liegen zu lassen. Unseren heutigen Gesprächspartner kennen Sie, wenn Sie sich für das Kapitalmarktgeschehen interessieren. Er ist Ihnen aus vielen Analysen bekannt, sein Gesicht ist Ihnen bekannt und wir sprechen mit jemandem, der uns heute wichtige, zeitnah, aktuelle Dinge an die Hand gibt, aber auch einen großen Bogen spannt auf das große Bild der Kapitalmarktanlage und den Imperativ der Diversifikation. Wir sprechen mit Dr. Martin Lück, dem Chef Kapitalmarktstrategen aus dem Haus Franklin Templeton für Deutschland und für Österreich. Und er sagt, es gibt nicht viele Vorteile des Älterwerdens, aber einer davon ist, dass es leichter fällt, bestimmte Dinge einzuordnen und vielleicht in der einen oder anderen Situation, die wild und laut erscheint, etwas ruhiger zu bleiben. Und genau das tun wir heute. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wie verändert ein Krieg im Nahen Osten die Logik einer langfristig gedachten Vermögensallokation, ohne sie vollständig außer Kraft zu setzen? Warum wird die Diversifikation weg von den USA und vom Technologiesektor gerade jetzt mit einer neuen Dringlichkeit diskutiert? Wie groß ist das Risiko, dass politische Kommunikation aus Washington selbst dann Märkte bewegt, wenn sie strategisch widersprüchlich bleibt? Und ist das Durationsrisiko in den USA bereits so groß, dass europäische und asiatische Rentenmärkte strukturell attraktiver werden?
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung gebaut sind.
Der andere Verschuldungsgrad bleibt hier
die
immer.
Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer.
Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Und ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desasterrisiken.
Was für Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Folge 160 in das große Bild. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge. Herzlich willkommen zu einer Partnerfolge mit Franklin Templeton. Wir sprechen heute mit Dr. Martin Lück, dem Chef Kapitalmarktstrategen für Deutschland und Österreich von Franklin Templeton. Sie kennen ihn, ich habe es eingangs schon gesagt, und was wir heute besprechen, ist so wichtig, dass wir Ihnen das nicht länger vorenthalten wollten. Wir wollten es Ihnen direkt an die Hand geben. Wir sprechen über alle aktuellen Beobachtungen im Iran-Krieg und ordnen ein, inwieweit das, was aktuell passiert, eigentlich für kurzfristige Panik und Beunruhigung sorgen sollte, beziehungsweise was leiten wir aus dem ab, was ohnehin die großen Leitlinien der Beobachtungen sind aus dem Hause Franklin Templeton, die schon seit Jahresanfang bestanden, insbesondere mit dem Imperativ der Diversifikation, der Unabhängigmachung von den Klumpenrisiken des US-Technologiesektors. Und wir werden in die Welt reisen, wir werden viele verschiedene Anlagethemen, Anlagefelder besuchen und analysieren, freuen sich auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich kann Ihnen ans Herz legen, dass Sie, wenn Sie sich wie Sie als Hörer dieses Kapitalmarkt-Podcasts selbstverständlich auch ausgezeichnet sind, für Analysen und für Impulse interessieren, dann gehen Sie mal auf die Seite von Franklin Templeton und schauen sich die aktuellen Analysen an. Das ist eine große Research-Bibliothek. Viele, viele Impulse bekommen Sie dort. Sie finden sie unter franklintempleton.de/aktuelles. Da finden Sie auch die wichtigsten Einschätzungen von Dr. Martin Lück. Und jetzt freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch, das uns wirklich in alle Facetten der aktuellen Fragestellungen führt. Und genießen Sie es. Ich begrüße sehr herzlich zum allerersten Mal im großen Bild Dr. Martin Lück von Franklin Templeton. Herr Dr. Lück, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Grüße, Herr Hammes.
Sie sind der Chef Kapitalmarktstratege Deutschland und Österreich für Franklin Templeton, einem globalen Haus, das jetzt, ich denke mal, mit sehr interessiert schaut, welche Situation sich gerade im Iran entwickelt. Und die Frage, die sich jeder Investor die letzten Tage gestellt hat, sind denn die Überlegungen, die man sich am Jahresanfang gemacht hat, über die wir natürlich ausführlich sprechen werden, überhaupt noch gültig mit allem, was gerade ja manchmal disruptiv, manchmal schockierend so in den Markt hineindonnert? Wie ist denn Ihre erste Sicht auf das, was wir aus dem Iran-Konflikt ablesen können?
Ja, ich glaube, das ist eine der entscheidenden Fragen, die wir uns so auf einem höheren Level erstmal stellen müssen, bevor wir überhaupt zu den Investmentimplikationen kommen. Und wir hatten ja schon am Anfang des Jahres gesagt, dass die extrem hohe Unsicherheit, die wir haben, man kann das so an diesen Uncertainty-Indizes ja überall ablesen, dass die Unsicherheit sehr hoch ist und dass man einfach breit aufgestellt in eine solche Unsicherheitsphase hineingehen sollte. Das Jahr 26, das war erwartbar, das würde sehr, sehr unsicher und wir hatten auch erwartet, volatiler werden. Von der Seite war schon mal breite Positionierung das eine. Das zweite war, dass erwartbar ebenfalls der politische Einfluss auf verschiedene Aspekte zunehmen würde, die beide die Zinskurve beeinträchtigen. Auf der einen Seite der Druck auf die Zentralbanken, das haben wir am Beispiel der amerikanischen Notenbank ja schon sehr intensiv erlebt und werden es noch weiter erleben. Wir haben es jetzt schon gesehen mit der Diskussion wie Nachfolge von Jerome Powell. Also der Druck auf die Zinsen, die nach eher tendenziell nach unten gehen. Auf der anderen Seite die extrem hohe hohe Verschuldung weltweit und ganz speziell in den USA, die die Zinsen am langen Ende hochtreibt. Also diese Frage, wie steil ist die Kurve, bleibt die Kurve, wird die Kurve. Das zweite große Thema und das dritte natürlich, was uns letztes Jahr auch als europäische Investoren sehr stark beschäftigt hat, die Abwertung des US-Dollar und die Frage, wie performt Amerika währungsmäßig, aber auch natürlich entsprechend ungehedgte Assetklassen gegen andere Währungen in der Welt, gegen andere Währungsräume. Auch das ist ein Thema. Und vor dem Hintergrund haben wir eigentlich jetzt festgestellt, das ist alles im Prinzip noch viel radikaler geworden, als wir es erwartet hatten. Denn man kann es ja wirklich so fast auf den Punkt bringen, dass sich Donald Trump persönlich nochmal radikalisiert hat seit Anfang des Jahres. Das liegt auch so ein bisschen daran, er hat, das ist eine E-Mail, die er dem norwegischen Ministerpräsidenten geschrieben hat. Ihr wollt mir den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis nicht geben, obwohl ich 8 Kriege beendet habe. Also fühle ich mich jetzt dem Frieden nicht mehr verpflichtet. Das hat er kurz vor der Invasion in Venezuela geschrieben. Und jetzt wissen wir genau, was damit gemeint war. Nämlich, dass man sich jetzt völlig auch seiner imperialen Gelüste und seiner militärisch bisher, das wäre eigentlich undenkbar gewesen, unter jeder anderen US-Administration ein solches Vorgehen, wie wir es gesehen haben, in Venezuela. Jetzt im Iran eine solche Operation in einem hochsensiblen Gebiet vorzunehmen, ohne Plan. Das ist ja ganz offensichtlich der Punkt, dass die US-Administration überhaupt keinen Plan hat, was denn nun das Kriegsziel sein soll. Und eventuell schon Kuba als nächsten Schritt. Ja, das ist ja schon cool. Die Kubaner werden ja gerade ausgehungert über die Ölsanktionen auch gegen Venezuela. Also Venezuela darf kein Öl mehr nach Kuba liefern. Und das heißt natürlich, die Kubaner sind darauf angewiesen wie nichts anderes und die kubanische Wirtschaft bricht gerade zusammen. Das heißt, Donald Trump und seine Leute, Marco Rubio, der Außenminister, werden das nur einsammeln müssen. Das ist alles im Prinzip von dieser ganzen Risikozuspitzung viel, viel schlimmer, als wir gedacht hatten, weil es natürlich auch unmittelbare Implikationen hat. Wir haben den starken Anstieg des Ölpreises gesehen, wir haben die Reaktion der Zinsmärkte gesehen. Aber wir haben natürlich auch die Reaktion von anderen Risikomärkten gesehen, allen voran die Aktienmärkte, die das sehr genau im Auge haben und sehr genau schauen, was ist das mögliche Outcome. Von der Seite, die Antwort auf Ihre Frage ist, wir fühlen uns da noch well on track sozusagen. Wir fühlen uns da mit den richtigen Themen unterwegs. Aber dieses Jahr ist bisher noch extremer gelaufen, als wir es erwartet hatten.
Wenn wir uns mal die einzelnen Faktoren anschauen, die der Iran-Krieg uns beschert, dann sehen wir natürlich einen sprunghaften Anstieg der Inflationserwartungen, zumindest nicht der real gemessenen Inflation für die USA und für Europa. Und bei dieser Diversifikationsbewegung, die Sie beschrieben haben, die ja weiterhin ein wichtiges und gutes Rezept ist für Investoren, um sich von den USA, vielleicht auch vom Technologiesektor etwas zu emanzipieren, sind ja auch viele Assets nach Europa gekommen. Und dort haben wir auch so eine Rotation gesehen von Soft Assets zu Hard Assets. Und diese Hard Assets haben jetzt sicherlich einen etwas konjunkturelleren Anklang als Softwareunternehmen oder als Unternehmen im AI-Bereich. Würden Sie den Iran-Krieg für solche Entwicklungen eher als Beschleuniger interpretieren und sagen, die Maßnahmen, die man zur Diversifikation hätte ergreifen müssen, sind jetzt viel wichtiger, aber bleiben ungeachtet der Ereignisse im Iran danach auch weiterhin wichtig?
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das versuchen ja im Moment alle rauszukriegen, wie lange wird dieser Krieg noch dauern. Es hat ja Äußerungen von Donald Trump gegeben, die noch aktuell sind, wo er sagt, wir haben im Prinzip die Kriegsziele schon erreicht. Im Prinzip könnten wir den Krieg jetzt beenden, werden wir nicht tun. Aber die Vermutung, dass sich der US-Präsident irgendwann hinstellen würde und sagen könnte, ich habe gewonnen, wir beenden das jetzt und dann versucht das entsprechend medial auszuschlachten, das war erwartbar gewesen und das ist auch weiter so. Das heißt, wir gehen nach wie vor von einem relativ begrenzten Konflikt aus. Und das wiederum bedeutet, dass alles das, was wir jetzt auch an Verwerfungen sehen, was jetzt speziell Folgen dieses Krieges sind, dass die auf Sicht wieder verschwinden werden. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit, einfach weil es auch für die US-Regierung politisch viel zu schädlich wäre, es wird kein ausgeprägter, sehr langer Konflikt. Und spätestens in dem Moment, wo wir sehen, da wird einfach eine Grenze überschritten im Hinblick auf beispielsweise auch eigene Opfer. Ja, die Amerikaner haben bisher nur in Anführungszeichen 7 Soldaten zu beklagen, die dort halt ums Leben gekommen sind. Aber das könnten natürlich innerhalb kurzer Zeit auch sehr viel mehr werden. Besonders wenn man noch andere Operationen in Angriff nimmt, die man bisher noch unterlassen hat. Aber natürlich auch die Frage der Kosten. Ja, der Krieg soll jetzt nach ganz groben Schätzungen schon jetzt 4 Milliarden Dollar gekostet haben. Also natürlich ein enormer Aufwand, den Amerika da betreibt, in einer Zeit, wo das Geld auch natürlich an anderer Stelle gut eingesetzt wäre. Also das sind alles Punkte, die uns vermuten lassen, dass dieser Konflikt nicht ewig dauern wird. Und genau dann passiert das, was Sie sagen, nämlich, dass wir dann im Prinzip in die alten Argumentationsketten wieder einsteigen. Dann fragen wir uns wieder, ist die erste Phase der KI-Revolution nahe ihrem Ende oder ist sie schon darüber hinaus? Was bedeutet das alles für Europa, wenn wir sagen, die erste Phase hat in Amerika stattgefunden, die nächsten Phasen, also Stichwort Adaption und andere Dinge im Bereich der künstlichen Intelligenz, finden aber vielleicht in Europa und Asien statt. Genau das, worüber wir uns da unterhalten haben, das gilt ja weiter. Und deshalb ist es so, dass wir diesen Irak-Krieg, diesen Krieg im Mittleren Osten, der furchtbar ist, weil am Ende leiden immer die Menschen in der Region am stärksten. Das vergessen wir leicht, wenn wir über Märkte und die großen Implikationen reden. Aber dass dort Menschen ganz konkret leiden, alleine bei der ersten Welle der Luftschläge der Amerikaner und der Israelis ist ja eine Schule getroffen worden, da sind völlig unschuldige Kinder ums Leben gekommen. Das ist einfach furchtbar und Krieg ist nun mal absolut schrecklich und deshalb sollte man eigentlich gute Gründe haben, wenn man ihn führt und gute Absichten verfolgen. Aber das ist der Punkt. Dieser Krieg wird nicht sehr lange dauern können, aus all den genannten Gründen. Und deshalb ist es wichtig, auch diese Themen, die wir vor dem Krieg diskutiert haben, nicht zu vergessen.
Zwischen den Zeilen tönt das so ein bisschen durch und vielleicht können Sie uns allen einen Hinweis geben, wie wir damit umgehen, dass Donald Trump ja auf ganz vielen verschiedenen Kanälen manchmal sehr impulsiv Dinge publiziert. Und die Kapitalmärkte damit wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich umgehen. Manchmal steht er in der Air Force One, gibt jemanden ein Interview und denkt in dem Moment wahrscheinlich zum ersten Mal über einen Sachverhalt nach. Dann postet er irgendwas auf Truth Social, dann steht er irgendwann offiziell im Weißen Haus vom Mikrofon. Und immer gibt es manchmal auch sehr erratische Kapitalmarktreaktionen. Manchmal denkt man sich, warum nimmt der Kapitalmarkt das jetzt ernst, warum ignoriert er dies und jenes? Wie gehen Sie damit um? Sie beraten Großinvestoren, Sie tragen da eine hohe Verantwortung und Sie müssen ja auch damit umgehen, dass der Mann und die amerikanische Regierung dann in seiner Stimme Dinge publiziert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, die Sie ja irgendwo in der Glaubwürdigkeit, in der Wirkmächtigkeit priorisieren müssen und gewichten müssen.
Absolut, das ist ein wichtiger Hinweis. Ich denke, man kann so sagen, dass wir uns erst langsam an diese Persönlichkeit Donald Trump gewöhnen mussten. Das blieb uns nun mal nicht erspart, weil die Amerikaner ihn ja 2016 zum ersten Mal gewählt haben und dann die Präsidentschaft 2017 bis 2021 hat uns ja vieles gelehrt über diesen Menschen. Darüber hinaus, jeder versucht es selber irgendwie zu machen. Ich habe gesagt, das ist eine for good or bad sozusagen eine Gestalt der Zeitgeschichte der Gegenwart, die wir in irgendeiner Weise einwerten müssen oder müssen verstehen, was macht dieser Mensch, der natürlich sehr erratisch ist, auf der anderen Seite auch sehr berechenbar. Er ist zum Beispiel sehr bekannt dafür, dass er liest ja nichts, ja, er ist sehr auf das angewiesen, was ihm zugetragen wird, was er entweder selbst im Fernsehen sieht. Er ist natürlich ein großer Fan des Fernsehens, schaut viel Fernsehen, aber auch das, was ihm zugetragen wird, was ihm schlicht und ergreifend erzählt wird, am Telefon und auch in Person, dass er immer das sehr, sehr stark gewichtet, was ihm zuletzt gerade jemand erzählt hat. Das heißt, man muss diese Dinge auch, auf der anderen Seite ist natürlich auch chronisch und pathologisch, kann man schon fast sagen, narzisstisch unterwegs. Also jemand, der auch immer in der Öffentlichkeit beachtet werden will und der Aufmerksamkeit erregen will und der im Grunde schon sich schlecht fühlt, wenn man nicht über ihn berichtet wird. Und deshalb dieses, was Sie ansprechen, dass er so wirklich in jedes Mikrofon, das ihm vor die Nase gehalten wird, auch hineinspricht, egal ob das jetzt irgendwo zwischen Tür und Angel ist, zwischen Hubschrauber und dem Betreten des Weißen Hauses oder ob das in der Air Force One ist oder wo auch immer. Und das muss man einfach so ein bisschen sehen, was ist davon wirklich offensichtlich aus der Hüfte geschossen, was liest er vom Teleprompter ab, er geht auch gerne off-script, also er muss vom Prompter ablesen, um halbwegs konsistent sprechen zu können, aber das tut er oft nicht, weil er dann eben einfach sagt, nee, da fällt mir noch was anderes zu ein und dann geht er off-script. Dann raufen seine Leute sich immer die Haare. Aber der Punkt ist der, man muss das, was er sagt, erstmal mit einem ganz, ganz, ganz großen Fragezeichen versehen. Das ist in keiner Weise in Stein gemeißelt. Das ist das eine. Das andere ist, dass er nun eine so wichtige Rolle hat, dass selbst der Unsinn, den er erzählt, in irgendeiner Weise in der Lage ist, die Märkte zu bewegen. Und alleine deshalb muss man sogar diesen Unsinn ernst nehmen. Ja, man kann, das ist so die erste Schicht, das ist wie man ganz konkret mit ganz spontanen Äußerungen auf Truth Social oder irgendwelchen Äußerungen in den Medien umgeht. Der zweite Punkt ist dann, versucht man irgendwie dahinter einen Plan zu entdecken. Und das versuchen wir jetzt alle, glaube ich, seit einigen Tagen relativ erfolglos, würde ich zumindest für meine eigenen Versuche behaupten. Der Versuch steckt hinter diesem Angriff auf den Iran ein Plan, außer dass er ganz offensichtlich Menschen in der Region, die er unterstützen möchte und die er schätzt, also vor allem Netanyahu, aber auch Bin Salman in Saudi-Arabien, einen Gefallen tun wollte, dass er die Gunst der Stunde, die ihm die Geheimdienste auch suggeriert haben, genutzt hat und dergleichen mehr. Aber steckt da ein Plan dahinter? Ganz offensichtlich nicht. Und ganz offensichtlich hat Trump ja jetzt auch verstanden, wie negativ die Implikationen sind. Jetzt versucht man die Israelis dazu zu bewegen, doch weniger die iranischen Ölfelder zu bombardieren, weil das dann eben schlechte Auswirkungen für den Ölpreis hätte. Und Trump inzwischen begriffen hat, sie haben die Inflationserwartungen angesprochen, dass das auch am Ende Amerika auf die Füße fällt und auch für seine Wiederwahlchancen nicht gut ist. Also da sieht man, wie erratisch das alles ist und wie dieser Präsident praktisch am lebenden Objekt lernt. Ja, da gibt's keine vorgefertigte Strategie, da gibt's noch nicht mal eine vorgefertigte Taktik. Da gibt es im Prinzip nur das Lernen am lebenden Objekt. Und genau das ist das, was wir gerade sehen. Also dieses Learning by Doing, was natürlich schwer auszuhalten ist, wenn damit, wie Sie es ja selber auch gesagt haben, hochverantwortungsvolle Entscheidungen, Beratungen, Allokationen verbunden sind, die man jeden Tag treffen muss. Und wenn dann die Basis dieser Entscheidungen eine so wankelmütige Person sind, dann ist es in der Tat schwierig.
Vielen Dank, dass Sie das eingeordnet haben. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, weil wir alle vor der Frage stehen. Und Sie haben einen guten Lösungspfad aufgezeigt, das zu werten. Wenn wir schon als Implikation vor dem Irankrieg zum Jahreswechsel von Ihnen hören, dass Diversifikation ein Imperativ ist, den Sie formulieren, dann lassen Sie uns doch vielleicht gerade, wo wir über die USA sprechen, mal noch dort bleiben und schauen, wie Ihre Einschätzung auf die dortige Situation ist, auch auf den US-Dollar. Und dann können wir uns ja auf die verschiedenen Diversifikationszweige und Pfade begeben. Die wichtigste Frage, die Sie im letzten Jahr oder die uns im letzten Jahr beschäftigt hat, angesprochen haben, war die Entwicklung des US-Dollars. Und da gab es viele verschiedene Gründe, die man gesucht und gefunden hat, um die Dollarschwäche zu erklären. Und eine überliegende Entwicklung ist eine fortschreitende De-Dollarisierung, die kennen wir im Prinzip schon seit den 90er Jahren, haben sie aber weitestgehend nicht immer so ernst nehmen müssen, weil wir sie gar nicht gespürt haben. Aber was sind denn aus Ihrer Sicht die Faktoren, die jetzt kurz- und mittelfristig den Dollar schwächen? Und haben wir jetzt im letzten Jahr eine Ausnahmesituation gesehen? Und wir als Europäer müssen es ja auch immer fragen, und darüber müssen wir dann auch sprechen, was ist denn eigentlich dann das Gegengewicht im Euro? Und was ist das, was der Euro dem Dollar entgegensetzen kann in wirtschaftlicher Stärke, Zinskraft und Inflationsrobustheit?
Ja, ich glaube, Sie haben es angesprochen, De-Dollarisierung findet schon lange statt. Wir hatten in den 90er Jahren noch Quoten, und das ist so lange müssen wir gar nicht zurückgehen, sogar noch Anfang des Jahres, dieses Jahrtausends, Quoten von internationalen Währungsreserven in Dollar von über 70%, knapp über 70%. Wir sind jetzt bei unter 50. Das geht jetzt massiv nach unten. Und wir haben es vor allen Dingen gesehen, dass einige Notenbanken gerade im letzten Jahr sehr viel US-Treasuries, also ihre Haltung in US-Dollar, gekauft haben und dafür Gold ins Portfolio gelegt haben. Also praktisch eine klassischer Austausch von typischen Safe-Haven-Assets. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass der Dollar so stark abgewertet hat. Entschuldigung. Das ist das eine. Das andere ist, dass selbst wenn jetzt keine, und man hat das schon gesehen übrigens, in der zweiten Hälfte 25 hat die Rhetorik, die auch aus dem US-Treasury kam und auch von anderen Beratern von Trump, also ökonomischen Beratern von Trump, die ging nicht mehr so stark in diese Richtung. Wir brauchen ums Verrecken einen günstigeren, einen abgewerteten Dollar. Auch wenn das natürlich das unterliegende Narrativ nach wie vor bleibt. Dann ist es trotzdem so, dass zunehmend die Frage aus einer anderen Richtung kommt. Können die Amerikaner im Prinzip die extrem hohe Staatsverschuldung, die sie aufbauen, von jetzt schon 125% Schuldenstand zum Bruttoinlandsprodukt, können sie die überhaupt jemals in den Griff bekommen, ohne eine wirklich gezielte Inflationierung? Und das geht in alle Facetten hinein, eventuell auch eine Zinssenkung der Fed, ohne dass die Inflationsraten das hergeben, eventuell Anleihekäufe der Fed, auf jeden Fall eine Inflationsrate, die man deutlich über 2% laufen lässt, um halt praktisch die laufenden Schulden zu entwerten. Und wenn das so ist, dann ist natürlich die Abwertung der Währung weiter programmiert. Weil aus meiner Sicht zumindest wird Europa dieses Spiel in der kurzen Frist nicht mitspielen. Wir haben in Europa natürlich auch im Zuge der Euro-Krise immer wieder diskutiert, was könnte aus diesem Szenario zu hoher Schulden, die wir hier in Europa auch haben, herausführen. Da war auch Inflationierung das Thema, aber das ist ja in Europa erkennbar nicht gelungen. Wir hatten in den Jahren nach der Eurokrise ja viel zu niedrige Inflation. Im Gegenteil, wir haben uns über Deflationsrisiken unterhalten. Und vor dem Hintergrund ist dann doch die Erkenntnis gereift, dass wahrscheinlich ein institutioneller Prozess besser ist, nämlich indem man versucht, die Verschuldung in den Griff zu bekommen und runterzubekommen. Das hat sich ja auch als richtig erwiesen mit den Strukturreformen in Griechenland, in Spanien, in Italien und so weiter und so weiter. Das heißt, ich kann im Moment nicht erkennen, dass die EZB oder das gesamte institutionelle Rahmenwerk in Europa einen ähnlichen Weg geht, wie wir den in den USA vorgezeichnet sehen. Auch natürlich durch eine, nennen wir es mal, nicht unbedingt förderliche Nähe zwischen Treasury und Zentralbank. Ja, es gibt ja gute Gründe, warum Zentralbanken unabhängig sind. Mhm. Nun wissen wir, die amerikanische Fed wird immer weniger unabhängig sein. Vermutlich in Richtung zweite Jahreshälfte spätestens dann, sobald das Entscheidungsgremium komplett auf Trump-Kurs gedreht ist, relativ stark am Weißen Haus auch dran. Und das ist im Prinzip etwas, was wir in Europa nicht sehen. Wir sehen in Europa einen deutlich robusteren Pfad auch Richtung Inflationsbekämpfung. Nun ist das in Europa auch nicht so dramatisch notwendig, weil wir eine Inflationsrate haben, die wesentlich näher an der 2%-Marke liegt als in Amerika. In Amerika haben wir einen vollen Prozentsatz zu viel Inflation, nämlich gegenwärtig bei 3% und vielleicht sogar jetzt mit den Energieeffekten noch mehr. Also die Antwort auf Ihre Frage ist, Europa ist deutlich robuster unterwegs, was die institutionelle Aufstellung angeht, die institutionelle Unabhängigkeit der Zentralbank und eine klare Position für Fiskalpolitik und Geldpolitik im institutionellen Regelwerk Europas. Und die Ergebnisse lassen sich auch besichtigen, dadurch, dass die Inflationsrate in Europa niedriger ist, die EZB nicht im Verdacht steht, hier jetzt der Fiskalpolitik unter die Arme greifen zu wollen, indem man praktisch Financial Repression betreibt, indem man praktisch zusätzlich inflationiert. Und das führt eben dazu, dass der Euro attraktiver wird für internationale Investoren aus Sicht der Kapitalbewahrung, weil der Dollar stärker erodiert und damit auch für internationale Portfolien weniger gefragt sein wird.
Da würde ich die Beobachtungen und die Gespräche mit einigen Investoren mal ins Spiel bringen, die mir sagen, eigentlich ist die EZB ja ohnehin nicht so richtig unabhängig. Sie handelt schon im Sinne der Wirtschaftspolitik, im Sinne der Staatsfinanzierung. Das kann man vielleicht auch so werten. Da würde mich Ihre Meinung mal interessieren. Und zweitens haben wir ja uns in Europa ja aus der Inflation, aus dem Inflationsrisiko so ein bisschen herausgehungert, weil wir einfach wenig Nachfrage hatten. Aber strukturell hat man doch jetzt in den letzten Tagen gesehen, und das ist eigentlich so die Hauptsorge, die ich immer gehört habe, wenn ich mit Mandanten und Institutionellen gesprochen habe, dass diese paar Tage im Iran und diese Schließung der Straße von Hormuz die Inflationserwartung in Europa von, ich sag das mal, was ich gesehen habe, von Anfang des Jahres 1,6% in der Spitze auf 2,8% Inflationserwartung angehoben haben. Das sind so die Inflationsversicherungsraten, die man für in 12 Monaten quasi absichern kann. Und damit ist Europa vielleicht auch mit in seiner gesamten Inflationsrobustheit aus der Perspektive vieler Investoren gar nicht so sicher aufgestellt.
Ja, das bleibt jetzt abzuwarten, wie die EZB in dieses Dilemma reinläuft. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Frage, natürlich ist die EZB nicht 100% unabhängig. Keine Zentralbank ist das. Jede Zentralbank operiert in der wirtschaftlichen Realität. Und ist natürlich auch darauf angewiesen, letzten Endes ein bisschen mitzugucken, was machen die Output-Größen, was macht der Arbeitsmarkt, was macht die Fiskalpolitik. Ja, also das alles nicht einzubeziehen, wäre ja sträflich. Ne? Das ist Aufgabe einer Zentralbank, auch darauf zu achten. Man sollte sein Handeln aber nicht daran ausrichten. Das ist und da ist schon, glaube ich, großer Unterschied gegeben auch zwischen den USA und Europa. Übrigens in den USA hat ja die Fed alleine deshalb schon eine bessere Ausrede, wenn man mal sagen will, weil das zu tun, weil sie ja, also auf die wirtschaftliche Situation einzugehen, weil sie ja ein Doppelmandat hat. Ne? Sie muss ja auch auf einen hohen Beschäftigungsstand achten. Aber angesprochen auf die steigenden Inflationserwartungen im Zuge des Krieges im Mittleren Osten, wird es abzuwarten sein, jede Zentralbank, die in ein Stagflationsdilemma hineinläuft, hat ein Problem. Punkt. Da ist die EZB nichts Besonderes. Wir haben eine schwache Wachstumsentwicklung in Europa. Wir sind jetzt so gerade mal eben so am Potenzialpfad unterwegs, vielleicht sogar einen Schnaps drunter. Denn wir können froh sein, wenn wir in diesem Jahr irgendwie mit irgendwas zwischen 1 und 1,5% Wachstum real GDP in Europa rauskommen. Da wäre eigentlich eher eine leichte Stimulation. Das ist vermutlich so ein ganz bisschen Untertrend. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich wirklich versuchen, das eher zu stimulieren. Das heißt, die Geldpolitik eher ein bisschen zu expansiv gestalten. Aber wenn wir jetzt Inflation bekommen, dann darf die EZB das natürlich nicht. Jetzt sind wir aber wieder bei der Frage, wie dramatisch dieses Dilemma jetzt für die EZB wird in den nächsten Monaten, das wird sich daran entscheiden, wie lange dieser Krieg dauert. Und da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Nicht nur für die Aktienmärkte oder nicht nur für andere Finanzmarktparameter ist extrem relevant, wie lange dieser Konflikt dauert, sondern es ist auch für die EZB. Weil natürlich, je länger der Konflikt dauert, je länger die Straße von Hormuz geschlossen bleibt, desto stärker bleibt der Druck auf den Ölpreis. Das kann ja noch zunehmen. Wie gesagt, die Israelis bombardieren im Moment gerade mit großer Wonne die Ölförderanlagen in Iran. Es wird davon ausgegangen, dass beide übrigens, Israel und die USA, eine Einnahme der Insel Karg anstreben. Von dort werden 90% des iranischen Öls verschifft. Da würde man natürlich vor allen Dingen auch wieder China treffen, in die ja der größte Teil auch der so 5 Millionen Barrel aus dem Golf gehen nach China, davon 1,3 Millionen aus dem Iran. Für China ist das kein großes Problem, weil die erstens stramm gefüllte Öllager haben und zweitens natürlich eine wunderbare Beziehung zu Russland, wo man das Öl dann günstig einkaufen kann. Also das ist kein großes strategisches Problem für China. Es ist aber trotzdem ein strategisches Bestreben der Israels und der USA, die Ölzufuhr auch oder die Möglichkeiten Irans einzuschränken, Öl zu exportieren. Das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, wenn man die Insel Karg im Griff hat und damit verhindert, dass Iran überhaupt Öl exportieren kann, dann hat man nach ein paar Wochen die iranische Wirtschaft auf den Knien. Ja, und das ist natürlich auch ein Ziel, das man hier anstrebt. Also das spricht alles dafür, dass der Ölpreis doch noch eine ganze Weile relativ hoch bleiben kann nach dieser Kapriole, die er gestern geschossen hat. Sollten wir uns darauf einstellen. Das heißt, die Frage könnte für die EZB eine sein, wo wir sagen, wir sehen jetzt vielleicht so einen Buckel in den Energiepreisen, wir sehen einen Buckel in den Importpreisen und in den Erzeugerpreisen. Wie stark frisst sich der dann wirklich durch in die Verbraucherpreise? Und das ist dann die Frage, die Zentralbank beantworten muss, gehen wir da jetzt dagegen vor? Oder versuchen wir da durchzugucken, indem wir sagen, das ist jetzt ein One-Off-Effekt? Und sofern der sich jetzt nicht in Zweitrundeneffekte, Stichwort höhere Löhne und so weiter übersetzt, dann können wir das Ganze begleiten, ohne dass wir die Zinsen anheben. Und das wäre natürlich dann fatal, weil Zinsen anheben will man nicht, weil man eben eigentlich eher einen konstruktiven Impuls setzen möchte im Sinne stärkeren Wachstums. Ne? Das ist so ein bisschen die Gemengelage, in der wir uns da befinden. Meine persönliche Einschätzung wäre, dass wir hier einen nicht allzu langen, so starken Anstieg des Ölpreises sehen werden. Auch wenn absolut möglich ist, dass der Konflikt im Mittleren Osten zum Ende kommt, der Ölpreis aber noch länger hoch bleibt. Warum? Weil selbst wenn die militärische Auseinandersetzung der Krieg per se aufhört, dann kann es zum Beispiel noch dauern, bis man die Minen aus der Straße von Hormuz geräumt hat, bis die Tanker und Frachter da wieder durchfahren können und das Ganze wieder sich normalisiert. Teilweise ist es auch so, wenn Sie die Ölquellen sich anschauen, es gibt ja Länder am Golf, die nur noch wenige Tage Speicherkapazität haben, die haben schon jetzt einige Quellen verschlossen. Und wenn Sie so eine Ölquelle verschließen, da können Sie ja nicht einfach den Hahn zudrehen, dann hört das Öl auf zu fließen. Sie müssen ja irgendwo hin mit dem Zeug. Und wenn man sie einmal verschlossen hat, die werden dann teilweise mit Beton und anderen Mitteln, werden diese Öllöcher physisch verschlossen. Und wenn man, dann ist es nicht so einfach, die wieder aufzumachen. Das heißt, es dauert dann auch, das Öl wieder on stream zu kriegen, ist keine Frage von Tagen. Das kann dann eher mal Wochen oder Monate dauern. Auch das kann zu einer Verknappungssituation führen, die deutlich länger dauert als das, was viele jetzt erwarten. Also es gibt noch einen Unterschied zwischen der Anpassung des Ölpreises und der Dauer des Krieges per se, also der rein militärischen Auseinandersetzung. Und nochmal Schluss zurück zu den Zentralbanken. Das bedeutet, diese Situation ist schwierig, unberechenbar, aber im Zweifel weniger gefährlich, als sie mit einem ersten Blick auf die Inflationserwartungen aussieht. Mhm.
Wichtige Hinweise. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Berechenbarkeit der FED und damit auch die Stabilität oder die Kalkulationsfähigkeit des US-Dollars, was ist Ihre Empfehlung, wie man sich für seine US-Dollar-Investments positioniert?
Ja, wir haben ja schon auch, bevor das jetzt alles eskaliert ist mit Venezuela, Iran und so weiter, empfohlen, auch aus dem Dollarraum heraus zu diversifizieren. Und das betrifft natürlich die großen Anlageklassen, Aktien und Anleihen, aber es betrifft im Prinzip das gesamte Portfolio. Und was man da natürlich machen kann, ist, dass man sagt, wenn wir jetzt in die Normalisierung einsteigen, wir sind jetzt natürlich auch schon ein dramatisches Stück wieder zurückgekommen. Wenn wir jetzt von einem Euro-Dollar bei 1,15 reden und wir waren schon mal bei 1,20, da ist schon ein gewaltiges Stück Weges wieder zurückgekommen. Das ist jetzt im Zuge dieser Verzerrung durch den Krieg und durch den Anstieg des Ölpreises. Aber wenn wir recht haben und der Trend geht zurück in die Richtung eines schwächeren Dollars, dann heißt es schon, dass wir hier diversifizieren sollten. Da findet man natürlich sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen gute Alternativen in Europa und in Schwellenländern, allen voran in Asien. Und das hat noch einen anderen Grund. Denn wenn wir uns überlegen, was die Situation an den Anleihenmärkten angeht, ich habe schon angesprochen, die US-Verschuldung steigt immer weiter. Die amerikanischen offiziellen Stellen, also vor allen Dingen das Treasury, versucht, die Finanzierungskosten dabei unterm Deckel zu halten, dass man sagt, so, die sollten nicht allzu weit über die etwa 4%-Marke im Bereich der 10-jährigen Staatsanleihen steigen. Das könnte sich aber als schwierig erweisen auf Sicht. Und das heißt, dass wir wahrscheinlich so etwas haben wie ein zunehmendes Laufzeitrisiko in den Vereinigten Staaten. Das ist auch der Grund dafür, dass die amerikanische Regierung den Schuldenberg, der ja da ist, hauptsächlich, also ganz, ganz überwiegend, 2025 zu 90% im ganz kurzfristigen Bereich refinanziert und nicht im längerfristigen. Ja. So, das heißt, wir haben im Prinzip so ein Durationsrisiko, das vor allen Dingen sich in den USA aufbaut. Und dem kann man dann schon ein Stück weit entgehen, indem man rausdiversifiziert in nach Europa, europäische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, Schwellenlandanleihen, auch dort durchaus Corporate Bonds mit einbeziehen. Im Aktienbereich hat es noch einen anderen Hintergrund. Das hat mit dem Thema zu tun, dass wir rauf und runter diskutiert haben, bevor diese ganzen militärischen Geschichten, Venezuela, Iran und sowas überhaupt losgegangen sind, das Thema künstliche Intelligenz. Denn was die Aktienmärkte getrieben hat, war ja das Thema künstliche Intelligenz und zwar dort hauptsächlich der Aufbau von KI-Infrastruktur. Also was braucht man überhaupt, um künstliche Intelligenz zu haben, erstmal, um sie dann einsetzen zu können und sich dann erst in einem zweiten Schritt die Frage zu stellen, okay, ich habe sie jetzt, aber was fange ich damit an? Ja. Und was wir bisher gesehen haben in dieser ersten Phase der KI-Revolution, wie man das immer nennen will, ist, dass hauptsächlich amerikanische Unternehmen profitiert haben. Deshalb dieser enorm starke Anstieg in den Kursen für US-Tech, was natürlich ein gewaltiges Konzentrationsrisiko nach sich gezogen hat. Und eins unserer Themen in diesem Jahr war ja, dieses Konzentrationsrisiko abzubauen, indem man eben herausdiversifiziert, auch bei Aktien, aus den USA in andere Bereiche, aus US-Tech in andere Tech-Bereiche. Da findet man zum Beispiel in Asien hervorragende Alternativen. Übrigens, einer der Gründe, warum die koreanischen Aktien so stark gestiegen sind, bevor sie jetzt wieder im Zuge des Krieges so stark gefallen sind. Das sind die Erklärgründe, die diese Bewegung ausgemacht haben. Und genau zu dieser Argumentation werden wir auch zurückkehren, nämlich zu der Frage, wenn wir jetzt uns nähern, so langsam an das, ja, an das oder Richtung Ende der ersten Phase der KI-Revolution kommen. Also wer hat uns überhaupt diese KI bereitgestellt? Also die Chip- und Grafikkartenhersteller, die Bereitsteller von Cloud Computing und Rechenzentren und dann natürlich die Unternehmen selbst, die die Large Language Modelle programmieren. Diese Gruppe, die profitiert hat, die kommen jetzt so langsam an das Ende dieser Phase und dann schließt sich die nächste Phase an, nämlich die Phase der Adaption. Wer wird jetzt überhaupt Profiteur sein vom Einsatz von KI? Und die Unternehmen, die dort profitieren in erster Linie, die größten Produktivitätssprünge haben werden durch den Einsatz von KI, die müssen nicht notwendigerweise in den USA sitzen. Die können genauso gut auch, das sagen tatsächlich auch erste Untersuchungen auch von Wirtschaftsprüfungsunternehmen, von Unternehmensberatungen, die sagen, die können durchaus auch in Asien und abgeschwächterweise auch in Europa sitzen. Und das alleine schon ist ein Grund, auch aus den USA, nicht nur aus dem Dollarrisiko, sondern auch aus diesem Lebensphasenrisiko, will ich mal sagen. Der Lebenszyklus von KI verlagert sich raus aus den USA. Und das ist ein Grund, warum man auch im Aktienbereich anders denken sollte und nicht nur immer US-zentrisch.
Also erstens formulieren Sie ein ganz, ganz starkes Argument für intellektuelle Asset Allocation und nicht eine Benchmark nahe und nicht eine ETF-getriebene. Und wenn ich mir die Wachstumsraten im Tech-Bereich anschaue und das vergleiche mit all den anderen Segmenten, die es da gibt, dann ist es ja nach wie vor noch so, dass die Wachstumsraten, für die wir gerade bezahlen mit den hohen Bewertungen, sozusagen schon einpreisen, dass sich innerhalb der nächsten 5 Jahre das Umsatzvolumen und das Gewinnvolumen verdoppeln und damit diese sowieso schon größten Unternehmen der Welt nochmal doppelt so groß sind, auch durch die höheren Wachstumsraten, sich dann nochmal stärker konzentrieren. Ihre These ist, dass das wahrscheinlich nicht eintreten wird, weil die Marge dieser Unternehmen dorthin wandern wird, wo durch die Produktion von Applikationen mit künstlicher Intelligenz echte Anwendungen produziert werden und diese dann auch nicht mehr in den USA sind. Habe ich das so richtig interpretiert?
Das Entschuldigung, ja, das genau, das ist ein Aspekt. Ein anderer ist, dass es natürlich auch zunehmende Nachahmereffekte gibt. Ja, wenn immer wir große Pioniergewinne sehen, auch das sagt die ökonomische Theorie schon seit Jahrhunderten, dann gibt es Nachahmung und diese Nachahmung findet immer schneller statt. Das heißt, die bisherigen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die bisherigen Champions irgendwann doppelt so groß sind, dreimal so groß sind, viermal so groß sind und wir bilden diese Megaskalierung ab in den jetzigen Kursen und in den jetzigen Erwartungen, dann wird alleine das Risiko, dass das nicht eintritt, immer größer. Ich will nicht sagen, dass es sicher ist, dass es nicht eintritt, aber die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer und das Risiko, dass es nicht passiert, wird immer größer. Und alleine das muss man ja abbilden. Und deshalb ist das, was sich dort tut, ist hochspannend in der technologischen Entwicklung. Und was wir sagen können nach dem heutigen Stand der Beobachtungen, die wir haben, wäre es eben sinnvoller, sich da breiter aufzustellen, um es ganz vorsichtig zu formulieren.
Wenn wir noch einmal kurz in den USA bleiben und dann mal konkret nach Asien, nach Europa und den Rest der Welt reinleuchten. Das, was in den USA sozusagen schon durch die Emanzipation vom Technologiesektor von Ihnen angeraten wird, welche Sektoren würden da profitieren? Ich habe im Ohr immer die Konsequenzen der One Big Beautiful Bill. Das sind wirtschaftspolitische Maßnahmen, die würden sich viele Unternehmer in Europa, so höre ich das, gerne wünschen. In der Konsequenz, manche sagen auch, dass man über die One Big Beautiful Bill Gewinne aus dem Staatshaushalt in die Bilanzen der real produzierenden Unternehmen verlagert, nicht mehr, nicht weniger. Aber trotzdem will ja da sozusagen der real produzierende Sektor in den USA noch mal ein bisschen aufgepäppelt werden. Also wenn man weniger US-Tech hat, was ist dann aus Ihrer Sicht interessanter in den USA auf der Aktienseite?
Ja, in den USA ist es natürlich so, dass die politischen Entscheidungen da auch teilweise eher erratisch sind. Wir sehen, dass hauptsächlich das Fable der Trump-Administration für Deregulierung vor allen Dingen in den Bereichen niederschlägt, die bisher stark reguliert gewesen sind. Und das sind drei, die da sofort ins Auge springen. Das erste ist der ganze Bereich Financials. Wir haben jetzt schon gesehen, dass beispielsweise durch die deutlich laxere Erfordernis, Risikokapital zu unterlegen für das Halten von Staatsanleihen auf Bankbilanzen, der Bankbereich massiv entlastet wird. Und das dürfte natürlich sich dann auch entsprechend in den Eigenkapitalrenditen widerspiegeln. Der zweite Bereich ist der ganze Bereich Energie, der jetzt auch nochmal einen super Booster erfährt sozusagen durch die Iran-Krise. Das ist vielleicht jetzt gar nicht so eingeplant, wird natürlich aber gerne als Zweitrundeneffekt mitgenommen. Wenn wir zum Beispiel jetzt hören, dass dass globale Knappheit an Öl kein großes Thema ist, alleine weil die US-Fracker ja jeden Moment praktisch ihre Rigs wieder hochfahren können und das halt ab einer bestimmten Marge, ab einem bestimmten Ölpreis auch durchaus profitabel tun können, dann scheint hier in diesem Sektor alleine die nennen wir es mal nicht unbedingt ideologisch eingeschränkte, durch irgendwelche Klimaschutzbedürfnisse eingeschränkte Politik der US-Regierung sich auszuzahlen. Und der dritte Bereich ist das Gesundheitswesen. Wenn man auch sagt, bisher hat man einfach gedacht, da ist die amerikanische Regierung oder amerikanische Regierungen, sollte ich sagen, in der richtigen Weise unterwegs, aber jetzt unter dem aktuellen Gesundheitsminister ist es natürlich eine Wildcard geworden, wo man sagen kann, da darf im Prinzip jeder machen, was er will, da dürfen irgendwelche Hersteller von Partydrogen plötzlich wilde ins Gerücht schießende Geschäftsmodelle ins Kraut schießende Geschäftsmodelle auf den Weg bringen. Aus Sicht des aufmerksamen Beobachters der gesellschaftlichen Implikationen, die das hat, muss man das nicht gut finden. Aber wir haben das ja hier aus der Position des ganz opportunistischen Kapitalmarktbeobachters einzuwerten. Ja, und ob genauso, ich bin hochkritisch gegenüber das Schleifen von Bankenregulierung. Ich bin noch viel kritischer, was die Regulierung von Energieunternehmen, gerade im fossilen Bereich und gerade in den Vereinigten Staaten angeht, dass man beispielsweise die Förderung und Verwertung von Ölsand weiter in den Vordergrund stellt, auch regulatorisch entlastet, was einfach nur auch physikalisch ein kompletter Unsinn ist, weil der physikalische Wirkungsgrad von Ölsand ist katastrophal. Und auch das, was im Gesundheitsbereich passiert, muss man nicht gut finden. Aber da ist es eben so, dass genau dieser Fokus der Trump-Administration auf die Regulierung für, sagen wir es mal so, hinreichend opportunistische Investoren auch Gelegenheiten eröffnet, die außerhalb des Tech-Bereichs liegen.
Lassen Sie uns vielleicht ganz kurz noch einen letzten Aspekt in den USA beleuchten. Der Private Credit Markt, der sich sicherlich in den letzten Jahren so ein bisschen vollgesogen hat, weil der amerikanische Bankensektor vielleicht dann doch ein bisschen stärker reguliert war als aktuell. Jedenfalls ist dieser Bereich statistisch relativ schlecht ausgeleuchtet und man hört und man liest immer wieder Dinge und ich rede auch ganz oft mit Investoren drüber und eigentlich können wir nur zur Kenntnis nehmen, da gibt es große Sorgen. Haben Sie eine Einschätzung zu diesem Bereich? Haben Sie eine Einschätzung zu der Entzündbarkeit aus dem Private Credit Bereich in den Financials Bereich, der ja in USA doch in vielen Portfolios, die sich insbesondere auch genau wie Sie es beschrieben haben, emanzipiert haben von Technologie, stärker gewichtet wurde?
Also ich habe keine vertiefte Kenntnis im Bereich Private Credit, um das mal vorweg zu sagen. Aber ich kann so viel sagen, dass das natürlich ein Bereich ist, der letzten Endes auch sehr viel Kapital angezogen hat über attraktive Renditen, über die Möglichkeit, sich alternativ zu positionieren, Alternative Assets und darunter natürlich die Private Markets, Private Equity und Private Debt. Und da sind wir ja gerade doch sehr viel Zufluss bekommen haben. Und wenn immer viel Kapital hineinfließt in eine Assetklasse in ganz kurzer Zeit, dann ist da auch sehr viel, weniger Augenmaß notwendig beim entsprechenden Investieren dieser Zuflüsse. Ich will es mal ganz vorsichtig formulieren. Mhm. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle wird dort auch Geld in Verwendung geflossen sein im Private Debt Bereich, wo man vielleicht diesen Kredit besser nicht gegeben hätte. Und genau das sehen wir im Moment, dass wir dann eben solche Übertreibungen sehen, die dann mit entsprechend abrupten Kursreaktionen auch verbunden sind, wenn es tatsächlich dann Ausfälle gibt. Und die gibt es einfach, weil das schlicht und ergreifend auch ein Anreizthema ist. Ja, wenn ich viel Liquidität habe, die danach Investment sucht, dann wird im Zweifel beim letzten Kreditantragsteller nicht mehr so ganz genau hingeschaut und genau das ist passiert. Von der Seite würde ich das mal als völlig normale Korrektur einer Branche sehen, die ansonsten eine absolut sinnvolle Ergänzung auch zum Bankkredit auf der einen Seite und zur Marktfinanzierung, also Anleihenplatzierung auf der anderen Seite darstellt.
Vielen Dank für die Einordnung. Dann würde ich, wenn Sie einverstanden sind, mit Ihnen mal gemeinsam nochmal zu den Emerging Markets zurückkehren und zu den vielfältigen Möglichkeiten. Die Erfahrungen in den Emerging Markets sind ja ganz unterschiedlich und viele Institutionen, viele Treasurer sprechen darüber, dass sie da mal schon in früheren Jahren waren. Dann gab es sehr viele geopolitische Effekte und man hatte keine Lust mehr, sich da vor den Anlageausschüssen zu rechtfertigen, wenn irgendwo ein Heißluftballon über Alaska fliegt und die chinesischen Börsen und dann das Engagement in China darunter leidet. Das ist alles lange her, auch so das Narrativ, dass das volkswirtschaftliche Wachstum sich nicht automatisch in Gewinnwachstum der Unternehmen münzen lässt, ist jetzt auch gar nicht mehr so stark messbar. Also wenn man sich dann dorthin diversifiziert, Sie sagten schon, das kann man auf der Anleihenseite wie auf der Aktienseite machen, welche Fragen sollte man sich stellen und wie kann man sich da am besten sortieren?
Ja, ich glaube, das ist ein guter Satz von Fragen und es sind tatsächlich mehrere, die sich daraus ergeben. Aber man kann es ja einfach so wenden. Das ist ja immer, es ist nicht nur eine absolute Betrachtung, sondern es ist immer auch eine relative Betrachtung. Ein Punkt, den man immer sehen sollte, ist beispielsweise der Governance. Also wie werden Länder regiert und wie werden auch Unternehmen geführt in den Regionen, über die wir uns unterhalten, nämlich den in Emerging Markets. Wenn man jetzt sagt, so generell hat man eigentlich immer so ein Risikoaufschlag gefordert für Engagements in Emerging Markets, weil man unterstellt, dass die Governance nicht so gut ist. Vor allem die der Unternehmen. Oder dass es zu starke staatliche Tendenzen gibt, in Unternehmen hinein zu regieren. Ich habe das noch sehr frisch in Erinnerung. Vor 5 Jahren etwa war das, als plötzlich in China Jack Ma verschwunden war und wir uns über die Zukunft von Alibaba Gedanken gemacht haben. Einem der Börsendarlings in Emerging Markets und in Asien ganz speziell. Was war passiert? Die chinesische Kommunistische Partei hatte direkt in dieses Unternehmen hineinregiert und hat gesagt, ihr werdet uns zu mächtig, ihr müsst jetzt dies und das und jenes machen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn das so ist, übrigens im gleichen Jahr haben wir später den Fall gehabt bei der Bauentwicklungsfirma Evergrande mit riesigen Folgen. Auch dort ist praktisch direkt von der Politik in das Unternehmen hineinregiert worden, ohne dass es jetzt irgendwelche strafrechtlichen Tatbestände gab, die man denen da vorgeworfen hat. Das hat uns im Prinzip eines gezeigt, dass es sehr stark davon abhängig ist, wie man ein Investment in Emerging Markets betrachtet. Wenn ich als Investor, als Aktionär gar nicht weiß, ob mir beispielsweise eine Aktie ein Jahr später überhaupt noch gehört oder ob vielleicht inzwischen die Behörden gesagt haben, nö, wir verstaatlichen dieses Unternehmen, es gehört dir nicht mehr. So qua ordre de mufti. Dann haben wir gesagt, okay, offensichtlich brauchen solche Märkte, die so regiert, reguliert sind, eine höhere Risikoprämie. Inzwischen haben wir aber eines gemerkt, so etwas in Unternehmen hinein zu regieren, das kann nicht nur in Emerging Markets passieren, das kann auch in den USA passieren. Wir haben mehrere aktuelle Beispiele, ja, das Hineinregieren der Trump-Administration in Wohnungsunternehmen, weil man eben gemerkt hat, für unsere Wähler wird Wohnen schwieriger bezahlbar, Affordability war das Problem. Da hat man gesagt, so, wir müssen hier praktisch mal die Mieten deckeln, also praktisch eine Mietpreisbremse auf amerikanisch. Das hatten wir bisher auch noch nicht. Oder dass man gesagt hat, ihr dürft nur noch bestimmte Kreditkartengebühren für bestimmte Kunden und Kreditkarten verwenden. Da hat man auch im Prinzip direkt in ein Unternehmensgeschäftsmodell eingegriffen. Oder drittes Beispiel, die Vergütung von Top-Managern in Rüstungsunternehmen. Da hat man gesagt, die Rüstungsunternehmen profitieren ja davon, dass sie öffentliche Aufträge bekommen, also dürfen deren Gehälter auch nur um X wachsen oder eine bestimmte Höhe nicht überschreiten oder was weiß ich. Auch dort direktes Hineinregieren. Das heißt, in relativer Betrachtung hat sich die Governance von Emerging Markets Unternehmen verbessert, weil sich die von US-Unternehmen verschlechtert hat. Und damit der Abstand von Risikoprämien, wie man auf diese Investments schauen muss. Also das ist ein Aspekt, den man sicherlich berücksichtigen muss. Auf der anderen Seite muss man natürlich so ganz grobe Aspekte auch berücksichtigen, in welcher Region will ich unterwegs sein, weil Emerging Markets, die gibt's ja eigentlich gar nicht. Ja, Emerging Markets, das ist ja eine Fantasiegruppe. Lateinamerikanische Länder sind so unterschiedlich von asiatischen Ländern. Die Sektoren, die dort eine große Rolle spielen, sind völlig unterschiedlich. Die Art der Governance ist eine völlig unterschiedliche und viele, viele andere Aspekte mehr. Das heißt, man muss erstmal auch, bevor man überhaupt über die Emerging Markets spricht, sich überlegen, worüber rede ich hier eigentlich? Oder drittes Beispiel, wir haben ja auch Emerging Europe beispielsweise. Wir haben die nach wie vor in Osteuropa befindlichen Länder und deren Unternehmen, die wir gerne unter Emerging Europe zusammenfassen. Auch die haben nochmal ganz eigene Spezifika. Von politischen Konstellationen, ich denke jetzt gerade an Ungarn und ähnliche Kameraden, die da unterwegs sind, bis hin zu riesiger Diskrepanz in den wirtschaftlichen Dynamiken. Polen ist im Moment everybody's darling. Also es gibt eine Menge Facetten in Emerging Markets, die man berücksichtigen muss. Die Frage, in welche Region will ich überhaupt hinein? Was ist mein Schwerpunkt? Was ist meine politische Intention damit? Was ist meine Asset-Klasse, die ich besonders attraktiv finde, und dann letzten Endes die angesprochenen Themen der Risikoprämien, die eine ganz entscheidende ist. Von der Seite, Emerging Markets bleiben attraktiv, auch wenn im Moment einige Emerging Markets unter den Kriegsfolgen im Iran massiv leiden. Aber wir halten auch gerade nochmal die Perspektive, dass der Iran-Krieg nicht ewig dauern wird, gerade auch die Diversifizierung in Emerging Markets hinein für eine wichtige Komponente. Und deshalb haben wir das ja auch bei Franklin Templeton auf der Produktebene entsprechend betont. Mhm.
Die Argumentation für die Emerging Markets neben dem volkswirtschaftlichen Wachstum ist auch so ein bisschen die demografische Struktur der meisten Emerging Markets Länder. Jetzt gibt es ein Land, ausgerechnet das größte, China, das vor einem großen demografischen Bruch steht. Und das weiß ja auch jeder. Also da wird ja niemand von überrascht sein, dass die Alterspyramide sich da langsam nach oben schiebt wegen der Ein-Kind-Politik. Und die Frage ist, inwieweit Technologisierung und andere Maßnahmen die Effekte dieser demografischen Verschiebung verändern können. Da werden wir Europäer natürlich besonders stark hingucken, weil uns das Gleiche ja auch bevorsteht in abgemilderter Form. Aber das, was wir in China, in Europa und dann auch in Japan sehen, wird ja wirklich dann so ein Wettlauf zwischen dem sein, was wir an Produktivitätseinbußen auf der real arbeitenden Seite haben und das, was dann technologisch dazwischen springen kann. Kann auch eine Riesenchance sein, ist auch eine Fordernis, ich sag mal, der größten Volkswirtschaft, der künftig größten Volkswirtschaft der Welt, genau damit umzugehen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ist dieser demografische Bruch ein großes Risiko, dass sozusagen die Sicht auf die Emerging Markets und die Gewichtung in den Emerging Markets vielleicht mal verändern wird, weil wir in China ja im Prinzip genau die gleiche Rolle haben innerhalb der Emerging Markets, und Sie haben vollkommen recht, der Begriff ist viel zu diffus und tritt auch nicht zwischen den einzelnen Regionen. Aber auch der entwickelten Welt hat, da wo die USA so stark dämonieren. Also müsste man sich vielleicht innerhalb dessen, was man nicht in den entwickelten Ländern investiert, dann auch in den verbliebenen Märkten, den Emerging Markets, ein bisschen besser diversifizieren?
Ja, definitiv. Und Sie haben ja jetzt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und bis vor kurzem bevölkerungsreichste Volkswirtschaft der Welt, nämlich China, angesprochen. Die schrumpfen seit 4 Jahren jetzt bevölkerungsmäßig. Im letzten Jahr hatten sie einen ziemlich massiven Aderlass von 3,4 Millionen Menschen, und der wird schneller. Ja, das wird schneller passieren, dass China altert. Auf der anderen Seite ist da eine andere große Volkswirtschaft, die inzwischen bevölkerungsreichste Volkswirtschaft der Welt, nämlich Indien, die kräftig wächst und die völlig unterschiedlich auch aufgestellt ist. Schon deshalb macht es Sinn, man kann auch in diese Ländergruppe, was wir so generell als Emerging Markets bezeichnen, gar nicht hineinschauen, ohne zu sagen, ja, aber, und das ist beides Asien. Jetzt müssen wir sagen, gut, das eine ist Südasien, das andere ist Ostasien. Aber man muss da auch selbst da massiv differenzieren. Natürlich ist es auch eine Blaupause für uns letzten Endes. Wie gehen wir mit einer schrumpfenden Bevölkerung um? Bisher, das hieß ja auch in Deutschland, reden wir seit vielen, vielen Jahren auch schon davon, dass die deutsche Bevölkerung schrumpfen wird. Bisher sind wir immer weiter gewachsen. Allerdings nicht durch Nettogeburten, sondern durch Migration in erster Linie. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt in Deutschland 84 Millionen Menschen und wachsen weiter. Ja, das heißt, die Frage ist, vielleicht entscheidet sich ja auch China anders, obwohl die Volkswirtschaft und die ganze Gesellschaft anders geprägt ist. Vermutlich ist das keine Migrationsgesellschaft. Aber Sie haben einen anderen interessanten Punkt angesprochen, nämlich kann eventuell Robotik beispielsweise in Verbindung mit künstlicher Intelligenz einen großen Teil der weniger zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte ersetzen. Mit anderen Worten, können diejenigen, die dann in geringerer Zahl noch am Arbeitsmarkt unterwegs sind, aber mit der dann deutlich sophistizierteren Technologie genau das Gleiche an Output erzielen und damit im Prinzip sogar die Produktivität steigern, weil die Produktivität wird ja gemessen, Output geteilt durch diejenigen, die am Arbeitsprozess beteiligt sind. Ja, und das ist eine interessante Frage. Allerdings ist China ja auch da schon eine ganze Weile, gerade im Bereich Robotik, Automatisierung etc. unterwegs. Und bisher sehen wir, dass die Volkswirtschaft Produktivität verliert. Warum? Sie verliert diese Produktivität, weil sie an anderer Stelle sehr, sehr großzügig damit umgeht, mit den vor allem mit den öffentlichen Ressourcen, dadurch, dass sehr viele Unternehmen nach wie vor öffentlich gefördert werden, die eigentlich nicht mehr überlebensfähig sind. Das hat man damals gemacht im Zuge der Made in China 2025 Strategie, als man gesagt hat, ganz viele Unternehmen sollten miteinander in Wettbewerb treten und möglichst die besten Innovationen hervorbringen. Das hat man auch geschafft. Man ist in einigen Bereichen der Weltmarktführer, inzwischen bei Elektrofahrzeugen, Batterien etc., Robotik. Aber man hat das eben auch um den Preis einer massiven Überproduktion gemacht. Und vor allen Dingen die Unternehmen, die jetzt nicht Weltspitze geworden sind, die in diesem Prozess zwar immer noch irgendwie mitlaufen, aber nicht führend sind, die sind nach wie vor dabei und die sind nur dabei, weil sie staatlich gefördert werden. Und über diese staatlich geförderten Unternehmen, die eigentlich nicht top-notch sind, die eigentlich aus einer, ja, sagen wir mal, so schumpeterschen kreativen Zerstörung besser in die Insolvenz gehen sollten und die Ressourcen anderweitig eingesetzt werden sollten. Also wenn ich jetzt als liberaler Purist sprechen würde, würde ich sagen, die müsste man eigentlich pleite gehen lassen. Das wird aber in China politisch nicht gewünscht. Und deshalb verliert die Volkswirtschaft alleine über diesen Prozess ungefähr 1% ihrer gesamten Produktivität. Das ist viel. Das ist eine Schätzung vom Internationalen Währungsfonds, die ist also offiziell. Von der Seite kann man sagen, man muss wirklich auch unter die Oberfläche schauen. Man muss in die Volkswirtschaften tief hineinschauen, anschauen, was sich dort vollzieht. Auf der Makroseite, ja, und ich habe jetzt ja nur über volkswirtschaftliche Phänomene gesprochen, und natürlich auch auf der Unternehmensseite, weil es gibt ganz, ganz faszinierende Unternehmensgeschichten, auch in den verschiedensten Schwellenländern. Und da muss man dann wiederum in die Einzelheiten hineingehen, was die Entwicklung angeht von China vielleicht als Blaupause, schrumpfende Volkswirtschaft, für uns als alternde Volkswirtschaft. Und wir schrumpfen zwar nicht, aber wir altern auf jeden Fall. Das ist Fakt. Unsere Demografie verschiebt sich dramatisch. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Während wir in Deutschland und in anderen europäischen Ländern auch großenteils gut unterwegs sind, was die jetzige Rentnergeneration angeht und die zukünftig zu verrentenden Generationen, da rede ich hauptsächlich über die Boomer-Generation hier in Europa, die jetzt in den nächsten Jahren zunehmend in Rente gehen wird, die wird finanziell sehr gut ausgestattet sein. Das ist ein Unterschied zu denen in China, weil die jetzige, es wird immer mehr Rentner geben, auch in China, aber die werden nicht gut ausgestattet sein. Und das heißt, der Konsumeffekt einer zunehmenden Verrentung hier in Europa kann sogar relativ positiv sein, wenn die Leute entsparen. Sie hören auf, Geld auf die hohe Kante zu legen und sagen so, jetzt ist aber meine Kreuzfahrt drin, da träume ich schon 30 Jahre von. Das können die Chinesen gar nicht, weil sie schlicht und ergreifend keine Altersersparnisse haben. Und weil die Altersersparnisse, die sie haben, die liegen nämlich zum großen Teil in Immobilien gebunden, gerade immer weniger wert werden. Das ist also und deshalb kann man das Beispiel der chinesischen Volkswirtschaft oder diesen speziellen Aspekt, den Sie angesprochen haben, nämlich die Alterung der chinesischen Volkswirtschaft, kann man nicht 1:1 auf Deutschland übertragen.
Mhm. Vielen Dank. Die Umsetzung der Emerging Markets kann ja auch über die Anleihenseite erfolgen. Das haben Sie schon ausgeführt. Auch da wird sich, Sie erwähnten das Governance-Thema und Sie haben ein klares Bild über die Entwicklung in den USA gezeichnet und die dortige Kalkulierbarkeit und Einordnbarkeit der Governance. Die Emerging Markets sind da jetzt im relativen Verhältnis vielleicht wieder etwas besser kalkulierbar. Und die Beimischung von Staatsanleihen aus den Entwicklungsländern ist ja sicherlich eine gute Idee. Und Sie sagten auch, dass Unternehmensanleihen da für Sie dazugehören. Was können Sie uns da empfehlen? Was sollten wir uns anschauen? Und warum sind Unternehmen in den Emerging Markets, deren Kreditqualität wir aus Europa schlechter einschätzen können und deren Ratingqualität oder auch deren Rating sprachen wir vielleicht ein bisschen schlechter kennen, für uns immer besser investierbar? Wo kommt da der Transparenzgewinn her, wenn wir uns genau diese Anleihenkategorien anschauen?
Ja, Transparenz ist ein großes Thema, das haben Sie richtig angesprochen. Und das ist bei EMD, also bei Emerging Market Debt oder Anleihen aus Schwellenländern, immer noch ein großes Thema. Nur muss man sagen, dass natürlich auch das schon in den Risikoprämien einigermaßen gut abgebildet ist. Ja, und dass man einfach sagen kann, Emerging Markets Anleihen sind, wenn man das sagen kann, Sie haben es angesprochen, weniger Transparenz, je nach Land, in das man schaut, auch das gibt es eine Riesenspanne. Ja, da gibt es auch Emerging Markets, die im Prinzip die gleiche Transparenz und die auch die gleiche Rechtssicherheit haben, wie wir das im Westen kennen. Da gibt es keinen großen Unterschied mehr. Und dann gibt es welche, die natürlich, wo man sagen muss, das ist nicht vergleichbar. Das heißt, da gibt es auch eine Spanne in den entsprechenden Risikoprämien. Aber was man sagen kann, ist, dass der Unterschied sich dann tatsächlich auch so ein bisschen dort abbildet, wo die Währung ins Spiel kommt. Das lässt sich aber, weil wir haben jetzt gesehen, Emerging Markets waren in der Vergangenheit oft ein kritisches Investment, weil man eben Währungsverfall, Währungsabwertung, teilweise Währungskrisen befürchten musste. Das ist auch eine Erfahrung, die Investoren, die schon länger dabei sind, immer wieder gemacht haben. In der gegenwärtigen Situation ist das natürlich vor allen Dingen ein etwas anderes Thema, eine etwas andere Einwertung, weil viele Emerging Markets Währungen in den letzten Jahren vor allen Dingen gegenüber der Leitwährung, dem US-Dollar, erstaunlich stabil gewesen sind. Nicht so erstaunlich, wenn man die gezielte Dollarabwertung der letzten 12 Monate sich anschaut. Aber grundsätzlich ist dieses Thema ein bisschen in den Hintergrund getreten. Es sollte nach wie vor eines sein. Aber da kann man eben sagen, dass es ja auch die meisten Tranchen von größeren, zumindest Emerging Market Debt Investments in harter Währung gibt. Das heißt, die sind für Investoren aus dem Nicht-Emerging Markets Bereich auch meistens in US-Dollar-Tranchen, in vielen Fällen sogar als Euro-Tranchen zu haben. Insofern ist diese Möglichkeit, das Währungsrisiko auszuschalten, immer noch eine, die über die entsprechende Hartwährungstranche gegeben ist. Was nicht gegeben ist, ist eine notwendige Differenzierung. Da braucht man auch vernünftiges Credit Research. Da muss man auch wirklich genau hingucken, über was für ein Risiko rede ich hier. Wem gebe ich hier mein Geld? In welches Land gebe ich das Geld? In welches Geschäftsmodell gebe ich das Geld? In welches Unternehmen gebe ich das Geld? Aber sorry, von dieser Verantwortung kann man einfach keinen Investor freisprechen. Das ist Teil des Investierens und dafür erhofft man sich dann ja auch höhere Erträge, wenn man das vernünftig kalkuliert und investiert hat.
Wenn wir mal den Blick noch ein bisschen weiten und von den liquiden Anlageklassen, Anleihen und Aktien rausgehen, dann war im letzten Jahr Gold ein großes Thema. Und die allermeisten haben sich gedacht, naja, Gold ist davongerannt. Wer kein Gold hatte, hat sich gegrämt, hat sich dann nie getraut, sozusagen in den Hype einzusteigen. Und wer es dann gemacht hat, ist jetzt vielleicht seit Jahresanfang vielleicht ein bisschen im Plus. Aber irgendwo stellt sich immer wieder die Frage, wohin kann Gold denn noch gehen oder wie kann man denn überhaupt einen Goldpreis prognostizieren, der keine Cashflows hat? Man kann das ja nur an ganz anderen Faktoren festmachen. Wie ist da Ihr Blick drauf auf die Goldbewegung, auf die Rolle von Gold in breit diversifizierten Vermögen?
Also ich hatte einen Anstieg des Goldpreises im letzten Jahr erwartet. Ich bin aber über das Ausmaß überrascht worden. Also ich hätte keine 60%+ beim Goldpreis für 2025 erwartet, ganz ehrlich. Aber dass Gold im Grunde gefragt sein würde, war angesichts alleine schon der Dollarstrategie und der gesamten, nennen wir es mal, Währungs- und finanzpolitischen Strategie der Trump-Administration erwartbar gewesen. Und wir sehen ja, dass der Goldpreis unter anderem so stark gestiegen ist, weil, wie ich es vorhin angesprochen habe, viele Zentralbanken aus den Treasuries herausgegangen sind und in Dollar hineingegangen sind. Das heißt, wir haben massive zusätzliche Nachfragen gesehen nach Gold. Und das Goldangebot ist nun mal begrenzt und deshalb haben wir diesen Preisanstieg gesehen. Jetzt müssen wir uns eigentlich nur die Frage stellen, ist diese Entwicklung an ihrem Ende angekommen? Ich würde sagen, vermutlich nicht. Mag man sich täuschen, aber vermutlich ist es eher nicht so. Erstens wird die Dollar-Abwertungsstrategie vermutlich weitergehen, weil das Narrativ, das aus Seiten der US-Regierung dahinter steht, nämlich schwächerer Dollar bedeutet wettbewerbsfähige Industrie, Zurückkommen der Arbeitsplätze in den mittleren Westen und aus dem Rust Belt werden wieder blühende Landschaften. Das ist das, was Trump und seine Leute den Wählern vor allen Dingen im mittleren Westen erzählen. Diese Erzählung ist noch nicht zu Ende. Und wenn Trump sagt, Dollar is doing great, wenn er gerade wieder massiv abgewertet hat, so wie er es Anfang dieses Jahres ja schon getan hat, dann geht das genau in diese Richtung. Das ist also das Misstrauen gegen die Leitwährung nimmt seinen Fortlauf, auch in diesem Jahr. Und das spricht dafür, dass die Zentralbanken auch weitermachen werden mit diesem Umtausch. Auch China will sich ganz gezielt weiter aus, die haben nach wie vor relativ viele US-Treasuries in ihrem Portfolio und sie wollen insgesamt die Angreifbarkeit über diese Komponente weiter reduzieren. Das spricht dafür, dass der Goldpreis auch weiter moderat sich erholen wird. Wie gesagt, warten wir mal diese Verwerfung durch den Krieg jetzt ab, die wir gesehen haben. Der zweite Punkt ist, dass wir einen generellen Vertrauensverlust in Papiergeld oder Fiat Money insgesamt haben. Dass wir angesichts der Verschuldung in der Welt und der immer größeren Erkenntnis, dass letzten Endes nur eine massive Inflationierung oder am Ende des Tages ein Währungsschnitt das alles auflösen wird, dazu führt, dass das Vertrauen in Papierwährungen rings um die Welt, das ist nicht nur der Dollar, das ist auch der Euro, das sind andere Währungen, immer geringer wird. Hm. Und das heißt, das spricht natürlich auch dafür, dass immer mehr Anleger, die sagen, wir wollen gerne in zumindest eine Absicherung im Portfolio haben, die genau das Gegenteil ist von einer Papierwährung, nämlich eine wirklich harte Commodity, in diesem Fall Gold. Das spricht auch für mich dafür, dass die, das ist eine, wie soll man sagen, längerfristige Geschichte, die noch im Hintergrund läuft, die Nachfrage nach Gold hochhalten wird. Also meine Erwartung wäre, dass der Goldpreis Ende des Jahres höher ist, als er jetzt ist.
Alles, was Sie sagen, ist hochkonsistent mit dem, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Nämlich, ich komme nochmal zurück auf die steilere Zinsstrukturkurve, auf die Prämien, die man dann sozusagen vom Nominalkapital einfordert, weil man dem Papiergeld eigentlich gar nicht mehr so sehr traut und dessen wirtschaftliche Tragfähigkeit, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Da kommt ja im Prinzip noch ein anderer Aspekt dazu, der seit Jahresanfang oder vielleicht seit Ende letzten Jahres in den Vordergrund tritt und der lange Zeit auch vernachlässigt war, nämlich Rohstoffe und auch Rohstoffaktien, die sich jetzt vielleicht auch durch das Narrativ, dass da Datencenter aufgebaut werden müssen, dass die Energieversorgung sichergestellt werden muss. Und hoppla, da fällt uns ein, die Emerging Markets brauchen ja auch Rohstoffe, wenn sie da weiter Infrastruktur aufbauen. Also plötzlich ist das wieder ein ganz wichtiges Thema und Rohstoffe haben sich auch in den letzten 4 Monaten sehr, sehr stark entwickelt. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Weg, das ins Portfolio mit einzubauen? Macht man das über Aktien? Macht man das über Rohstoffbaskets? Welche Wege sehen Sie? Oder ist das, was wir über Rohstoffe die ganze Zeit gedacht haben, dass sie schmutzig sind, dass sie nicht nachhaltig abgebaut werden, dass das eigentlich auch kein langfristiges, sondern sehr zyklisches Geschäftsmodell ist, vielleicht die richtigere Perspektive?
Naja, ich denke, dass Rohstoffe werden ja auch dort benötigt, wo man über nachhaltige Energien überhaupt nachdenkt. Weil wenn man ein Windrad baut, dann braucht man eine ganze Menge Rohstoffe dafür. Wenn man eine Solaranlage baut, dann braucht man dafür Rohstoffe. Das heißt, auch das, was schlicht und greifend physisch verbaut wird, an Kupferkabeln, an Installationen für Solarpanels, an Zement, um die Anlagen überhaupt erstmal zu bauen, werden Rohstoffe gefragt sein. Und auch eine grüne Transformation, wenn wir sie mal so nennen, wird immer auch sehr rohstoffintensiv sein. Und da habe ich jetzt nur von den ganz groben Bauteilen gesprochen. Ich rede jetzt noch gar nicht von den elektronischen Komponenten, seltenen Erden und so weiter, die dann dort gefragt sind. Also von der Seite glaube ich, ja, wir sind in einer Welt angekommen, in der auch wieder so ein bisschen klar wird, wie knapp Rohstoffe sind. Knappheit führt per se zu einer der Vermutung steigender Preise, wenn man alleine eine konstante Nachfrage unterstellt oder konstant wachsende Nachfrage unterstellt. Und insofern ist das etwas, was ich gerade auch im momentanen Kontext für sinnvoll halte, auf Rohstoffe zu schauen. Jetzt sehen wir im Moment gerade ein Rohstoffthema, Stichwort Öl, aber übrigens auch ganz viele andere Rohstoffe, wenn sich mal so CRB-Indizes und sowas anschauen, wie stark die sich entwickelt haben, jetzt auch wie stark die Preise gestiegen sind für Rohstoffe insgesamt im Zuge des Krieges im Mittleren Osten. Das ist mit Sicherheit ein Thema, das wir alle auf dem Schirm haben sollten. Und natürlich gehört auch eine vernünftige Rohstoffallokation in jedes Portfolio hinein. Ich denke, das ist aber sehr, sehr stark vom Einzelfall abhängig, wie man das tut. Ob man das jetzt durch einen aktiv gemanagten Fonds, beispielsweise mit Rohstoffaktien macht, ob man das durch einen Rohstoff-ETF macht oder durch den wirklichen Rohstoffbasket, wie Sie es gesagt haben, praktisch selbst physisch gekaufte Rohstoffe an der Terminbörse. Das bleibt natürlich dann so ein bisschen auch von der Präferenz und von den Anlagerestriktionen jedes einzelnen Investors abhängig. Fakt ist aber, man sollte eben diese Komponente auch in eine wirklich breite Allokation einbeziehen.
Gut, Herr Dr. Lücke, Sie beraten die größten Institutionen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, und haben sicherlich festgestellt, dass der Blick auf das, was Sie gerade geschildert haben, auf die Nachhaltigkeit, ja, sich so ein bisschen in die eine und dann in die andere Richtung evolutioniert hat. Und man kann so verschiedene Bruchstellen definieren. Ich fand es überraschend, dass Frau von der Leyen jetzt gestern oder vorgestern gesagt hat, dass der Ausstieg aus der Atomkraft ein strategischer Fehler gewesen ist. Hören Sie in Deutschland so klar noch nicht. Aber große Institutionen, die sich ja einen Nachhaltigkeitsmantel gegeben haben oder ein Nachhaltigkeitsgesetz formuliert haben, standen schon seit dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine vor der Frage, wie sie damit sinnvoll und konstruktiv umgehen. Und man kann das machen, indem man einerseits vielleicht seine eigenen Kriterien aufweicht, sofern das statthaft ist. Das fällt Kämmerern vielleicht etwas schwerer als privaten Stiftungen. Wenn Sie sich vielleicht an diese Schrift der Evangelischen Kirchensynode erinnern, die Ende letzten Jahres rauskam, die ja letzten Endes argumentativ die Tür für ganz viele Öffnungen in jede Richtung bei der Nachhaltigkeit zuließ, kann man da interpretieren, dass eigentlich das Nachhaltigkeitskorsett an sich gar keine großen Einschränkungen mehr künftig haben muss? Und was raten Sie solchen Investoren, die jetzt vor der Frage stehen, eigentlich wissen wir, dass wir uns da zu eng aufstellen. Wir wissen auch, dass dem Sinn nach langfristige Investitionen und langfristige Entwicklungen an unserer Einschränkung vorbeigehen. Und irgendwie gibt es ja in unserem Universum viele blinde Flecken. Wie kann man damit umgehen? Und gibt es sozusagen aus der Nachhaltigkeitsperspektive von Franklin Templeton vielleicht eine Lösung, einen Weg oder auch einen Modernisierungsprozess, in dem sich da an der anderen Stelle genauso wie ihre Kunden auch entwickeln?
Also ich denke, man darf einen Fehler nicht machen und sagen, dass jetzt die Sau dieses Nachhaltigkeitsthemas speziell seit Mitte des letzten Jahrzehnts durch die Dörfer getrieben wurde und irgendwann aber aufgehört hat zu laufen, spätestens in dem Moment, als Bomben auf Kiew gefallen sind. Das ist ja so ein bisschen das, was wir festgestellt haben, ja, dass das Thema sehr, sehr stark hinten runtergerutscht ist. Und wir haben alle über Nachhaltigkeit geredet. Es wurden die Taxonomie wurde erfunden und Unternehmen wurden praktisch auf links gedreht, um gewissen Nachhaltigkeitsstandards zu genügen. Es mag sein, dass man an der einen oder anderen Stelle das ein bisschen übertrieben hat, auch die regulatorischen Vorgaben da ein bisschen übertrieben hat. Ich glaube, dass das Thema aus verschiedenen Gründen im Moment ins Hintertreffen geraten ist, aber dramatisch zurückkommen wird. Das ist meine Erwartung. Es ist ins Hintertreffen geraten aufgrund der Ablenkung durch andere Dinge. Wir haben plötzlich gemerkt, wir brauchen eine stärkere Wiederbewaffnung. Wir müssen verteidigungsfähig, vielleicht sogar kriegsfähig werden. Das war plötzlich in aller Munde. Aber ich erinnere mich an einen Satz des damaligen Finanzministers Christian Lindner, der damals gesagt hat, nachhaltige Energien sind Freiheitsenergien. Es ging ihm damals darum zu sagen, wir müssen uns von russischem Öl und Gas unabhängig machen. Und dieser Satz ist nach wie vor goldrichtig. Ja, das ist eine absolut richtige, korrekte Aussage. Denn natürlich gibt es auch zwischen diesen beiden Dingen eine Verbindung. Der zweite Punkt, den ich aber noch machen wollte, ist, wir haben eine unglaubliche Politisierung erlebt. Geradezu ideologische Grabenkämpfe in Deutschland, die sich aufgetan haben, übrigens teilweise quer durch politische Parteien, aber auch gerade entlang der Parteilinien. Plötzlich war schlimm alles, was grün war, schlimm alles, was in Klimaneutralitätsrichtung ging. Das hatte natürlich auch mit handwerklichen Fehlern zu tun, beispielsweise Stichwort Heizungsgesetz und so weiter. Aber das Ganze ist dann praktisch von einem Extrem ins andere gekippt. Ja, plötzlich war das, was vorher unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten positiv besetzt war, negativ besetzt. Und ich glaube, das ist eine ganz fatale Entwicklung. Und wir müssen als Investoren, Kapitalmarktbeobachter, Kapitalmarktstrategen aufpassen, dass wir uns von diesem Mahlstrom nicht mitziehen lassen, sondern dass wir ganz nüchtern bleiben und sagen, wird Nachhaltigkeit ein Thema bleiben? Und das ist ganz sicher ja. Warum? Weil der Klimawandel nicht weggeht und weil Extremwetterereignisse immer dramatischer zunehmen werden. Und die werden verdammt hohe Kosten auslösen. Und wir werden irgendwann feststellen, dass es viel, viel besser ist, diese Kosten durch antizipative Maßnahmen zu begrenzen, als sie hinterher zu bezahlen. Mit anderen Worten, es ist viel günstiger, auch volkswirtschaftlich gerechnet, heute vorzusorgen, als hinterher mit den Schäden umzugehen. Fragen Sie mal die Menschen im Ahrtal. Ja. So, und das ist der Punkt, wo ich sage, wir müssen einfach auch mal versuchen, durch den Zeitgeist durchzuschauen und sagen, die Leute reden, das ist eine Kakophonie, die Leute reden heute über dieses, heute über jenes. Aber einfach mal zu sagen, was ist denn in der mittleren Frist wirklich erwartbar? In der mittleren Frist ist erwartbar, dass wir das 1,5-Grad-Ziel schon verpasst haben, dass wir jetzt Glück haben oder froh sein können, wenn wir einigermaßen in die Nähe des 2-Grad-Ziels kommen, wobei zwischen diesen alleine physikalisch gigantische Unterschiede bestehen. Und dass wir uns auf gar keinen Fall jetzt davon verabschieden müssen, auch zu denken, dass nachhaltige Investments gute Investments sein können. Davon bin ich überzeugt. Spätestens in dem Moment, wo wir merken, dass die Folgen davon, nicht nachhaltig zu denken, viel, viel schlimmer sind, als wir es uns heute vorstellen können. Und dann erst werden sich auch die Augen öffnen dafür, dass nachhaltige Investments ökonomisch ertragreiche Investments sind.
Danke für die klare Einordnung. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Wenn ich mal so den Bogen spanne um unser Gespräch, dann sieht man, dass aktive Managemententscheidungen und Diversifikation eigentlich der Schlüssel dafür sind, in den nächsten Jahren erfolgreich anlegen zu können und wir uns auf entstandene Indizes nicht verlassen sollten. Und ich möchte vielleicht noch den Hinweis geben, aber vielleicht haben Sie da noch weitere Empfehlungen, wenn man Ihre Ausführungen, Ihre Gedanken verfolgen möchte, dann geht man auf die Homepage von franklintempleton.de/aktuelles. Man kann Ihre Publikationen da lesen, das ist wie eine extrem gut geordnete Research-Datenbank sehr, sehr zu empfehlen. Sie finden zu vielen, vielen Investmentfeldern Impulse und das ist sehr empfehlenswert. Herr Dr. Lück, haben Sie weitere Kanäle, weitere Empfehlungen, wo wir Sie hören, wo wir Sie sehen können?
Vielen Dank. Also ich glaube, Sie haben die wichtigste genannt. Das ist die Homepage von Franklin Templeton. Schauen Sie dort nach dem, was das Franklin Templeton Institut, also unsere Research-Abteilung sozusagen zusammengetragen hat, zusammengetragen und selbst verfasst natürlich auch zusammengetragen, sage ich deshalb, weil die wichtigsten Erkenntnisse bei einem großen Asset Manager immer aus den Investmentteams kommen. Ja, das heißt, die schlauesten Leute sind die, die auch wirklich das Geld investieren für unsere Kundinnen und Kunden. Und deshalb das Know-how, das wollen wir zugänglich machen im Institut. Und deshalb ist das, glaube ich, die beste Quelle, die wir an dieser Stelle empfehlen können. Ansonsten sind wir ja, und auch ich persönlich, auf allen möglichen Kanälen unterwegs. Und wer das, was ich persönlich denke, interessant findet, der wird mich auf jeden Fall im Zweifel auch hier und da an anderer Stelle finden.
Richtig, und das ist sehr empfehlenswert. Ich danke Ihnen für die vielen, vielen Impulse, für die vielen Themen und für die Beobachtungen und Einschätzungen in einer Zeit, die eigentlich sehr laut wirkt. Aber ich habe aus dem Gespräch auch so mitgenommen, wenn man langfristig und vernünftig dahin durchschaut, dann kommt man schon zu klaren Investment-Ideen und Leitsätzen, die einen durch das Politisierte und alles, was durch Aufmerksamkeitsökonomie getrieben ist, hindurchbringt und hat dann eigentlich ein sehr, sehr klares Zukunftsbild, nicht nur von der Welt, sondern auch vom eigenen Portfolio. Und dafür danke ich Ihnen, Herr Dr. Lück, ganz, ganz herzlich für heute. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir das bald fortsetzen und freue mich, dass wir heute so ein spannendes Gespräch geführt haben.
Dazu gehören ja immer zwei. Insofern danke Ihnen auch sehr, Herr Hammes. Hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich versucht man immer, die Dinge irgendwie vernünftig einzuordnen. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Vorteile des Älterwerdens. Das ist einer davon, dass man dass es leichter fällt, bestimmte Dinge einzuordnen und vielleicht in der einen oder anderen wilden Situation auch etwas ruhiger zu bleiben. Insofern ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen. Das war eine neue Folge von Das große Bild Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketing der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.